Sie hören einen Podcast von DRS1.
Ja, und ich darf etwas machen während dem Arbeiten, wo sehr wahrscheinlich ganze Haufen Leute eifersüchtig sind. Du auch, Reto. Ich bin am Flippern in einem Flippermuseum hier in Solothurn. Reto, kannst du flippern?
Oi, oi, ich kann flippern. Ich war früher noch wahnsinnig ein begeisterter Flipperer. Ich bin immer in Spielsalon geflippert, habe mein ganzes Sackgeld einmal gebraucht. Habe jetzt aber schon lange nicht mehr.
Es hat einen Haufen Leute, die genau so ticken wie du, die früher, als sie noch Jugendliche waren, ihr Sackgeld fürs Flippern gebraucht haben und heute immer noch sehr begeistert sind. 34 Apparate stehen hier in dem Flippermuseum Extra Ball in Solothurn. Im Moment sind 12 Leute am Spielen. Ich bin hier am Apparat Indiana Jones und versuche, wie verrückt, während wir reden, die Kugeln so aufzutatschen, dass es einen Haufen Punkte gibt. Wir wollen in dieser Sendung, in diesem Treffpunkt, einerseits erklären, wie das Flipperspiel funktioniert. Ui, jetzt leuchtet es wie verrückt und gibt einen Haufen Punkte. Super! Wir erklären, wie das Spiel funktioniert. Dann lernen wir auch die Menschen dahinter kennen. Und vor allem, wenn wir mit dem angefressenen Sammler und Betreiber von dem Lokal, da dem Extra Ball, Pascal Bosshardt, darüber reden, wie kommt man eigentlich dazu, so fast 70 Flipperkästen im Gesamten zu sammeln. Die Leidenschaft, über das reden wir im Treffpunkt bis um 11 Uhr aus Solothurn, einem lokalen Extra Ball Flippermuseum, am Mikrofon Ladina Spiess. Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Wir sind zu Gast im Flippermuseum Extra Ball in Solothurn. Es hat einen ganzen Haufen begeisterte Flipperer rum. Also nicht Leute, die ausflippen, sondern eben an diesen Flipperkästen spielen mit sehr viel Begeisterung. Und neben mir steht jetzt der Besitzer von dem Lokal, also der Mann, der das Ganze initiiert hat. Das ist der Pascal Bosshardt. Er hat mit seiner Frau zusammen, der Barbara, das Lokal hier eröffnet. Im Gesamten hat er 70 Flipperkästen da drinnen stehen. 34. Pascal Bosshardt, wo stehen denn die anderen Flipperkästen, die jetzt eben nicht hier im Lokal sind?
Also die anderen Flipperkästen, die stehen zum Teil bei mir im Büro, zur Freude von meinen Mitarbeitern selbstverständlich, weil das ist eine gute Nebenbeschäftigung als Abwechslung zum harten Job. Ein Teil ist in der Restauration, beim Rees Meister und beim Thomas Schwab. Und ein Teil ist daheim im Keller und bei Kollegen verteilt.
Also überall ein bisschen, wenn man irgendwo flippern will, dann nachher, sind die schön verteilt. Und vor drei Stück stehen wir jetzt, die schon ein bisschen älter sind. Das sind Apparate aus den 50er Jahren. Die sind wunderschön mit so Holzrahmen eingefasst. Es sind drei Apparate mit Glockentönen, die so richtig laut tönen. Zum Beispiel der erste Kasten da, der Four-Player Scoreboard, also wo man das vierte kann spielen. Der Pascal Bossard rührt jetzt da gerade mal oder stoßt eine Kugel auf. Wie sagt man dem? Gibt es da so Fachausdrücke beim Flippern?
Beim Flippern, wenn man den Kugel abstoßt, ist das eigentlich der Kugelabschuss, wo man die Kugeln eigentlich aufs Spielfeld auf befördert. Und das Interessante ist eigentlich, der Ton vom Flipperautomat ist ganz klassisch. Das ist eben das Glockenspiel, das man jetzt hier hört, wenn ich noch etwas bereichen will. Das ist der ganz klassische Flipperautomaten-Ton, der mein Herz höher schlägt, wenn ich es höre.
Da nebendran beim Apparat Reno hat es ebenfalls Glocken, aber das ist dann wirklich wieder ganz ein anderer Ton, ein bisschen feiner.
Das ist jetzt ein Gerät, das viel die höheren Töne hat, also viele kleinere Glocken drin. Und aus diesem Grund tut es einfach viel höher hallen. Aber wir hören natürlich gleich auch wieder das typische Tönen.
Man hört die Glocken so leicht im Hintergrund. Jetzt. Ja, genau. So. Tönt der Rhino und nebendran ist noch ganz ein interessantes Stück, auch aus den 50er Jahren, Knockout. Das ist ein Kasten, wo sie sich das Spielfeld, oder sagt man Spielfeld?
Ja, das ist Spielfeld, das Playfield. Auf dem Playfield ist jetzt bei diesem Kasten ganz speziell, es ist eine Animation drauf, die in den 50er Jahren hergestellt wurde. Also es tut eine Boxszene darstellen. Auf dem Backglass, das ist die Scheibe, die die Punkte anzeigen, sieht man auch. Eigentlich nicht den Boxring rum, sondern das Publikum, das auf sich einschlägt. Und ganz speziell an diesem Gerät ist, dass es in der Mitte des Spielfelds hat es effektiv einen Boxring mit Metallfigürli, wenn man gewisse Punkte und Targets treffen, dann die miteinander boxen und es hat einen Schiedsrichter, der die Runde abwinkt.
Das wollen wir mal kurz sehen, wie das funktioniert. Also Sie müssen sich wirklich so vorstellen, dass in der Mitte der Boxring mit so Metallmantel die stehen effektiv und jetzt ist der Kugelabstoß, die Kugel geht auf, zwei, drei Kugeln gleichzeitig. Mal schauen, was jetzt da alles passiert. Tönen tut es nicht so laut wie die anderen. Es hat ganz einen anderen Klang. Es sind nicht so Glocken, sondern eben...
Hier ist jetzt Glocken ausgeschaltet, weil wir müssen ja auch ein bisschen auf die Zuverrichtlinien achten, dass wir nicht zu lärmig sind hier drinnen. Und aus diesem Grund sind bei den meisten Geräten ist eigentlich das Glockenspiel ausgeschaltet. Und darum tut jetzt eigentlich nicht glöckeln, jetzt tut er boxen.
Sehr ein nervöser Schiedsrichter. Das ist wirklich ganz lustig zum Zuschauen, wie sich dann die beiden Boxer bewegen und vor allem, wie der Schiedsrichter auch reinfuchtelt. Das sind Raritäten, das sind Flipperkästen, die man eigentlich nicht gerade an jedem Ecke findet. Pascal Bossard, wie ist das gekommen, dass Sie angefangen haben, Flipperkästen zu sammeln?
Das Sammeln ist eigentlich entstanden aus der Freude am Spielen. Ich habe als Jugendlicher sehr gerne geflippert, nicht wirklich zur Freude von meinen Eltern, weil die Flipperautomaten sind bei uns in Solothurn im Lokal gestanden, wo ein 14-, 15-Jähriger nicht wirklich reingehört. Weil, wenn man durch Beiz durchgelaufen ist, ins Spielzimmer hinten, ist man am Stammtisch unweigerlich vorbeigekommen. Und an diesem Stammtisch sind normalerweise etwa 200 Jahre Gefängnis gesessen. Und aus diesem Grund haben meine Eltern mir eigentlich das Flippern verboten. Nicht wegen dem Spiel, sondern wegen den Lokalitäten, wo man sich drin aufhalten musste. Notabene ist es auch heute noch so. Flippern ist erst erlaubt ab 16, gleich wie Bier trinken. Das ist verboten für Minderjährige.
Also das heisst, ihr lasst keine 14-Jährigen in das Lokal rein?
Wir lassen 14-Jährige in das Lokal rein, weil hier muss man nicht zahlen. Die Flipperautomaten sind alle freigeschaltet, also es kann jedermann kommen und kann sich vergnügen an diesen Apparaten.
Sie haben sich ja offensichtlich gleich irgendwie durchgemogelt, neben den Eltern durch und haben gleich an dieser Leidenschaft Flippern frönen können. Wann ist der erste Kasten gekommen?
Das war nach dem Studium mit meinem ersten Zahltag. Die meisten, die mit dem Studium fertig sind und den ersten Zahltag überkommen, kaufen sich ein Auto. Und ich habe immer schon gesagt, als kleiner Bub, ich kaufe mir mal so ein Gerät. Und das war so. 1985 habe ich meinen ersten Flipperautomat gekauft. Das ist der Pali Amigo. Wir sehen den auf dieser Seite, der dort eine mexikanische Szene darstellen, wo einer auf einem Ross oben hockt mit einer Gitarre. Und es ist nicht wirklich ein interessanter Kasten, aber es ist mein erstes Gerät. Und für mich ist ganz klar, das Gerät wird nie aus diesem Lokal raus verschwinden.
Jetzt ist gerade noch die Barbara Bossart gekommen, Frau von Pascal. Barbara Bossart, wenn man die Leidenschaft von einem Mann muss teilen mit Flipperkästen, wie tut das als Frau?
Ja, es hat seine positiven und seine negativen Seiten. Die Wohnung ist einfach überstellt mit Flipperkästen. Aber es macht auch wahnsinnig Spass, ein Hobby zusammen zu teilen.
Er hat sie also angesteckt mit dem, er hat sie können mitbegeistern dafür.
Unbedingt, ja. Weil ich bin auch ein Sammler und von dem her hat es Spass gemacht, die Kästen zusammenzutragen und sie zusammen auch zu restaurieren. Wir haben uns durchgänzt.
Ihr habt auch Familie, ihr habt Kinder. Wie sehen es die mit dem Flippern?
Ja, eben, die sind natürlich auf den Flipperkästen auch aufgewachsen. Also die sind auf den Flipperkästen gewickelt worden.
Dann können den Wickeltisch sparen, ist auch gut, oder?
Ja, es hat eine tiptoppe Höhe, ich bin relativ gross. Also von dem her war das ideal gewesen. Und später haben sie natürlich einen riesen Spass gehabt mit ihren Freunden bei uns daheim, sich können zu vergnügen an diesen Kästen.
Sie sind für das Kulinarische zuständig da. Es ist auch ein Tapas-Bar, also man kann da auch etwas trinken und eben etwas essen ist ihnen manchmal nicht einfach viel zu laut in dem Lokal, wenn dann da die Kästen chattern.
Also der erste oben, den wir öffentlich haben, kann ich auch denken, das hält ihn nicht aus. Das ist ein wahnsinniger Radau. Aber man gewöhnt sich daran. Und ich bin froh, dass es auch den Leuten scheinbar Spass macht. Weil wir haben auch Leute, die kommen nur essen. Und die finden es aber auch gemütlich hier.
Trotz dem Lärmen. Was wir machen in diesem Treffpunkt, ist auch ein kleines Turnier. Jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin darf oder muss spielen. Und zwar am Pinball Wizard. Den ist jetzt den wir umstellen. Jetzt dunkelt es mich an. Der sieht ein bisschen komisch aus. Warum ist der offen? Da sieht man die Innereien von so einem Flipperkasten. Der ist ja gerade kaputt gegangen.
Das ist der sogenannte Demo-Effekt. Wir wollten den vorhin in Betrieb nehmen. Der ist gerade ausgefallen. Aber das macht nichts. Pinball Wizard hat eine Geschichte. Captain Fantastic ist die gleiche Geschichte und wir spielen jetzt auf dem Captain Fantastic. Wir kommen dann zu dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen später.
Also, dann tut der Pascal Bossart als Erster, ist natürlich irgendwie schon, oder? Der Betreiber von dem Lokal ist sicher ein rechter Champion. Er fährt
nicht
jetzt
wirklich.
Nicht? Aber Sie haben doch viel Übung.
Ich muss so viel flicken an diesen Apparat, dass ich nicht zum Spielen komme.
Also, jetzt schauen wir. Ja, oh nein! Wie viele Punkte hat jetzt das gegeben? Zero?
1200 Punkte.
1200 Punkte, immerhin. Also, und Lucia Stettler, meine Kollegin, tut das notieren und am Schluss tun wir dann den Sieger küren in dem Treffpunkt und es gibt eine CD mit Bestseller auf dem Plattenteller aus dieser Zeit, wo eben auch ein Haufen von diesen Flipperkästen stammt. Der nächste Gast, der dann da spielen darf oder sich muss beweisen, ist der Ivo Vasella. Mit ihm reden wir auch über die Faszination und wir reden auch darüber, was ihn besonders anzieht an den Flipperkästen und wie er es sieht, was dann auch für jüngere Leute besonders könnte reizvoll sein. Aber Musik haben wir auch entsprechend unserer Flipper-Sendung. Es gibt ein Lied, das heisst Pinball Wizard. Ursprünglich ist es eigentlich von The Who, aber wir hören uns die Version an von Elton John.
Thank you. machine. Feeling out the bumpers, always playing clean. He plays by intuition, that digit counters fall. That deaf, dumb, and blind kid.
Das ist der Elton John mit Pinball Wizard. Wir sind hier im Pinball Museum, im Flipper Museum Solothurn. Extra Ball heisst das. Und der Pascal Bossart ist der Herr der Kästen, könnte man sagen. Er hat vorher ganz kurz angetönt, wenn eigentlich unser Turnier in diesen zwei Stunden am Pinball Wizard spielen. Der ist jetzt dummerweise kaputt gegangen, sind über zum Captain Fantastic. Und Pascal Bossart hat gesagt, die haben beide miteinander etwas zu tun, eben auch mit dem Song, wo wir jetzt gehört haben. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr Details geben dazu?
Ganz kurz, Pinball Wizard war eigentlich eine Rockoper, die im 69 geschrieben wurde, oder im 68 von The Who. mit dem Roger Daltrey. Und das ist nachher als Filmmusik gebraucht worden. In den 70er Jahren, 74, glaube ich, ist der Film rausgekommen. Mit dem Roger Daltrey als Hauptdarsteller, der in seiner Jugend taub, stumm und blind ist worden, weil er den Zwischenfall gesehen hat, dass sein Vater aus dem Krieg zurückgekommen ist und seine Mutter erschlagen hat. Im Film ist es dann umgekehrt. Dort wird nicht Mutter erschlagen, sondern der Vater. Und der Film ist eigentlich besetzt mit lauter Leuten aus der Musikszene. Dort dazu hat er Eric Clapton gehört, der Jack Nicholson, der Tina Turner war Stacey Queen. Und es ist ein Film, ungesprochen, nur mit Musik, ganz schräg, aber wunderschön.
Und eben fest verbunden mit den Pinballs. Einer, der ebenfalls die Leidenschaft teilt mit dem Pascal Bossart, ist der Ivo Vasella. Der Ivo Vasella hat ebenfalls so ein Flipper-Lokal, und zwar in Zürich Altstädte, heisst es Outlane. Auch dort hat es ungefähr 40 Apparate drin, da in Solothurn sind es 34. Und er ist ein grosser Meister, kann man sagen, Ivo Vasella. Was ist das Wichtigste, wenn man anfangen will, flippern, dass man wirklich gut wird, auf was muss man schauen?
Ja, also zuerst würde ich mal sagen, das Schöne finde ich auch an dem Spiel, dass die Regel so einfach ist. Man hat links und rechts einen Knopf, man hat zwei Flipperfinger, manchmal sind es ein bisschen mehr, die man bewegen kann. Und es geht einfach darum, die Kugel nicht runterzulassen. Und das begreift eigentlich jeder. Jeder kann anstehen, auch ein Kind, auch jemand, der es noch nie gemacht hat. Wenn man dann aber ein bisschen länger spielt, merkt man dann doch, dass es eine hohe Kunst ist, dass man die Kugeln auch wirklich oben behaltet. Man braucht eine Art, ja, ein Ballgefühl, auch wenn es über eine Mechanik gesteuert ist. Und man kann natürlich, die erste Stufe ist eben, man behält die Kugel oben. Die zweite Stufe ist dann, man tut das Spiel anfangen zu kontrollieren. Man tut nicht einfach irgendwo hinschiessen, sondern schiesst halt die Flipperkugel dorthin, wo es auch wirklich Punkte gibt. Und mit der Zeit kann man dann, lernt man dann auch ein bisschen schütteln. Also man kann das Gerät ein bisschen bewegen und dann sind wir dann auch bei dem Tilt. Der Tilt ist ja ist auch in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert erfunden worden. Also erstaunlicherweise hat es den Tilt eigentlich gegeben vor den Flipperfinger. Also am Anfang hat man die Kugel nur raufgelassen und hat ein bisschen können schütteln.
Also. Aber wenn man zu fest schüttelt, dann gibt es einen Tilt. Und wenn es mehrere Tilt gibt, dann ist irgendwann Game Over, Spiel vorbei, oder?
Ja, es gibt einen Tilt in zwei Stufen. Also es gibt einen Tilt, wo eigentlich, wo man einfach die eine Kugel verliert. Und wenn man dann noch fester schüttelt oder noch fester sogar das Gerät hält, dann gibt es noch eine Mechanik, die dann spürt, dass es noch ein stärkerer Schlag ist. Und das gibt dann gerade, wir haben die Mamis gesagt, Familientilt. Da sind gerade alle Spieler raus, dann ist einfach Game Over, dann muss man gerade wieder Geld reinlassen.
Also ich tue jetzt das mal probieren. Sie haben gesagt, das kann jedes Kind. Ich habe vorher beim Einstieg am Indiana Jones Kasten ein bisschen gespielt. Jetzt mal schauen, ob ich eine gelehrige Schülerin bin. Muss man eigentlich erst dann drücken, wenn die Kugel da unten ist, bei denen, wie sagt man denen?
Ja, Flipperfinger. Also ich muss, auf Englisch heisst Flipper ja Pinball und auf Deutsch heisst es Flipper oder auch Französisch heisst Flipper. Das kommt, der Name kommt von diesen Flipperfingern, wie das ursprünglich geheissen hat. Oder Flipperbumper haben sie ganz am Anfang sogar geheissen.
Also es sind nicht meine Finger, die Flipperfinger, sondern eben die, die da im Kasten drin sind. Gut, wir lassen die Kugeln mal tätschen. Jetzt muss ich noch gar nichts machen, oder?
Sie ja, ist jetzt ein guter Spieler würde jetzt da bereits vielleicht schon ein bisschen am Gerät schütteln, dass die Kugel nicht so schnell wieder runterkommt, sondern dort zwischen den Schlagtüren oben bleibt und sich dort ein bisschen mehr bewegt. Das gibt natürlich dann auch mehr Punkte.
Ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr Punkte, als der Pascal Bossart vorher gemacht hat, oder? Stimmt das? Ich kann eben nicht dort aufschauen. Kann denn ein guter Spieler auch immer die Punktzahl noch irgendwie im Griff haben?
Also ich wollte es ein bisschen vergleichen wie mit dem Autofahren. Wenn man das erste Mal ins Auto reinsteigt, wo man noch nie drauf gefahren ist, dann sauft es einem vielleicht einmal ab oder man fährt ein bisschen ruckelig. Und wenn man an einem Flipper das erste Spiel spielt, dann ist es auch ein bisschen so. Man muss ein bisschen das Gefühl bekommen.
Jetzt ist sie weg. Was habe ich jetzt falsch gemacht?
Ja, man sollte nie beide Flipper gleichzeitig drücken und es war doch ein nervöser Moment gewesen. Also man hätte aber die Kugel noch retten können, muss ich eigentlich sagen.
Also, mit anderen Worten, Spiess, du hast versagt. Wie viele Punkte sind es? 9.970. Bin ich schon in Führung, Lucia?
Ja.
Also ich bin in Führung, aber ich glaube, wenn nachher der Ivo Vasella dann seine Flipperfinger auspackt, dann nachher sehen wir dann alle zusammen alt aus. Was ist der Gewinn überhaupt bei so einem Kasten, bei diesem Spiel?
Also beim Flippern ist es eigentlich anders als bei den Geldspielautomaten zum Beispiel. Also das Englische unterscheidet das auch zwischen Play und Gamble. Also man kann beim Flippern in dem Sinn kein Geld gewinnen. Es ist Play, es ist reine Unterhaltung. Das Einzige, was man gewinnen kann, ist Freispiel und Unterhaltung. Man kann natürlich das zweite, das dritte, das vierte spielen. Man kann sich messen, wer ist besser. Man kann alleine spielen, gegen sich selber, gegen seinen eigenen Rekord. Und eben, wenn man gut spielt, dann gibt man ein Freispiel. Und je nachdem, wie das Gerät eingestellt ist, kann es also sein, dass man einen guten Flipper an einem Gerät, das für ihn passend eingestellt ist, mit einem Geldeinwurf quasi sich einen Abend lang vergnügen kann.
Und da, Pascal Bossart, muss man ja nicht einmal ein Fränklein rühren, oder? Da kann man einfach spielen.
Das ist ja so. Es ist so, dass das Gesetz uns nicht erlaubt, Geld zu verlangen für die Automaten. Aber es ist nicht nur das. Wir wollen im Grunde noch die Zeitgeschichte darstellen hier. Und es ist ein Museum. Und darum ist eigentlich der Geldeinwurf, würde das Ganze eigentlich eher amputieren.
Wie das funktioniert in den Restaurants, der Flipperkastendeal, über das reden wir dann nachher später noch mit jemandem, der das eben macht, der die Flipperkästen immer wieder wartet und in das Restaurant geht. Mit euch beiden, Ivo Vasella und Pascal Bossart, wollen wir jetzt die verschiedenen Designs noch anschauen von diesen Kästen. Wir fangen gerade an, was soll man sagen, bei den Ältesten, oder? Beim Ältesten, ist das der Jumbo da hinten?
Nein, es ist nicht der Älteste, aber es ist das erste Gerät, wo man die vierte Höhe können spielen konnte, also wo produziert wurde für Teamplay.
Jetzt schauen wir uns den mal an. Der heisst Jumbo. Dementsprechend hat es einen dicken Elefant vorne auf der Scheibe, der steht und auf dem Spielfeld selber ebenfalls. Was ist jetzt typisch an diesem Design da für die Zeit damals in den 50er Jahren?
Also es ist ein realistisches Design, das eigentlich so mehr im Comics-Stil gemacht wurde. Also die Figuren sind ins kleinste Detail ausgeschafft worden, wo man da drauf sieht. Und auch eben jetzt der Elefant. Er ist verkomiziert, aber trotzdem erkennt man sehr gut, was es ist und eben bis ins letzte Detail ausgeschafft.
Die Comicfiguren sind sowieso sehr spannend. Die zeigen auch immer wieder eine Zeit. Jetzt dort 70er-Jahre-Kästen. Gehen wir mal dahinter. Das ist jetzt einer, der mir ehrlich gesagt nicht so gefällt. Den würde ich jetzt gar nicht auswählen, um daran zu spielen. Hat das auch noch einen Einfluss, Ivo Vasella, dass man den Kasten anschaut und sagt, schönes Design, da spiele ich jetzt eine Runde?
Also ich muss sagen, wir reden jetzt von Design, reden wir eher von der Grafik. Also die Flipper produzieren von Design, meinen die, wie das Spielfeld aufbaut. Und wir reden jetzt eigentlich von der Grafik, also von Art oder von eben, wie die Geräte gestaltet sind, vom Optischen her. Und wichtig ist halt einfach gewesen, dass man bis in die späten 70er Jahre hat man direkt oben dran, bei der Kopfscheibe, bei den Farbigen, hat man die Farbe aufs Glas gedruckt und unten bei der Spielfläche, bei dieser Holzfläche, hat man die Farbe direkt aufs Holz gedruckt. Und rein schon von der Technik her hat man da halt einfarbige Farbflächen benutzt und das gibt den Flipper halt bis in die späten 70er Jahre einen Ausdruck von, wo einem eben an Comics erinnert, die eben auch billig gedruckt sind. Ich finde, es ist, also die Darstellung der Sachen könnte man natürlich stundenlang diskutieren. Letztendlich ist sie auch eine Geschmacksfrage. Mir persönlich gefällt jetzt der auch nicht so.
Und hat es einen Einfluss, dass Leute wählen nach der Grafik?
Also das Lustige ist, dass viele Leute, die ich kennenlerne, die früher viel geflippert haben, sich eigentlich gar nicht mehr mögen an Namen oder an Design vom Flipper erinnern. Sie könnten vielleicht noch sagen, ja, das war ein grüner oder das war ein roter, aber sie mögen sich kaum noch erinnern, was drauf war. Aber wichtig ist natürlich die Grafik vom Flipperkasten, was drauf ist, dass man eine Attraktivität entsteht, dass ein Spieler das erste Mal auf ein Gerät zugeht.
Das ist mir genau so gegangen bei einem Apparat hier hinten, der Indiana Jones. Oder das erinnert einem dann an den Film, den man vielleicht einmal gesehen hat oder eine von diesen verschiedenen Folgen. Was war das für eine Zeit, wo man plötzlich eben so Filmsujet genommen hat, Pascal Bossart?
Das ist in den 90er Jahren nachher passiert, dass man ganz bewusst hat man eigentlich Themen genommen aus der Filmindustrie, wo man auf die Geräte wo man die Geräte gestaltet hat, damit dass man die Attraktivität und die Knüpfung sofort schliessen konnte und dazu eigentlich die Leute manipuliert hat, an so einem Gerät zu spielen, weil sie ja eben vielleicht den Indiana Jones Film gesehen haben oder Spider-Man oder jetzt World Cup Soccer. Das ist extra ein Gerät gemacht worden, das für die WM 1994 gestaltet wurde. Und so hat man eigentlich die Rendite vom Gerät steigern.
Und bei mir hat es offensichtlich voll geklappt beim Indiana Jones. Das ist aufgegangen. Jetzt ist Zeit, Ivo Vasella. Jetzt haben wir den grossen Meister noch am Kasten sehen in unserem Turnier. Sie sind jetzt dran beim Captain Fantastic. Dürften Sie einmal eine Runde spielen? Und unsere Schiedsrichterin Lucia Stettler schreibt dann die Punktzahl auch hier auf. Mal schauen, wie weit das er kommt. Wir werden nachher mit jemandem reden, der so den Wandel der Flipperkästen miterlebt hat und verfolgt hat. Also nicht, was jetzt die Grafik oder das Design anbetrifft, sondern wie beliebt dass die Flipperkästen sind. Früher, wo noch ganz viele Restaurants Flipperkästen gehabt und jetzt immer weniger. Warum das so ist und wie er heute noch mit den Flipperkästen arbeitet, das hören wir im nächsten Teil. Und der Ivo Vasella, 2810 Punkte. Das heisst, Lucia, wer ist immer noch in Führung?
Ladina,
sehr schön. Also im Treffpunkt, da aus Solothurn, der nächste Teil. Da reden wir dann mit dem Markus Hadorn, Chef von der Hadorn Automaten AG in Zollikofen. Die meisten Leute kommen irgendwo in einem Restaurant oder in einer Bar in Kontakt mit Flipperkästen. Früher hat das irgendwie zum Alltag gehört, wenn man in der Dorfbeiz war, dass es auch einen Flipperkasten und vielleicht sogar einen Töckeli-Kasten hatte. Aber heute ist es ein bisschen anders. Wie es funktioniert mit dem Deal von einem Flipperkasten, das kann uns der Markus Hadorn erklären. Der Markus Hadorn ist Chef der Hadorn Automaten AG. Sein Vater hat schon mit Flipperkästen gehandelt und er hat offensichtlich das auch in seinen Genen, hat das Geschäft übernommen, Markus Hadorn. Wenn jetzt ein Restaurant Flipperkästen hat, dann gehören die ja nicht dem Restaurant oder dem Wirt selber. Wie funktioniert das genau?
Ja, genau wie du sagst, Flipper sind unser Eigentum. Der Wirt stellt uns eigentlich den Platz zur Verfügung, wo wir unsere Geräte aufstellen können. Und der Ende Monat oder je nachdem werden Kasseneinnahmen je nachdem auf einen bestimmten Schlüssel aufgeteilt. Das heisst, Reparaturen, Aufstellen, Wechseln, dass das Gerät immer attraktiv bleibt, das bleibt auf unserer Seite. Der Wirt hat eigentlich nur den Platz zur Verfügung gestellt.
Also der Wirt kommt eigentlich eine Art Mietbetrag über für das, dass er den Platz zur Verfügung stellt. Jetzt sind es nicht mehr viele Flipperkästen im Kanton Bern. Habt ihr noch etwa 19, wenn ich mich richtig entsinne, die ihr warten? Warum ist das so rückläufig?
Also der grösste Einbruch hat der Flipper gehabt, wo das Videospiel ist auf Amerika. Das war so Ende 70er, Anfang 80er Jahre gewesen. Sprich Nintendo, Gameboy, wir kennen die alle, die man daheim hatte. Auch in unserer Branche haben wir die Videogames in den Tischli gehabt. Pac-Man und all die alten Nostalgie-Spiele. Und das hat natürlich der Flipper extrem schnell vom Markt verdrängt. Der Aufwand war viel kleiner. Die Amortisation des Flippers gegenüber dem Video war auch relativ markant. Und durch das auch das Platzangebot hat der Wert und die Aufsteller relativ schnell reagiert und haben den Flipper an und für sich aus der Beiz oder aus dem Spielsalon heraus vertrieben.
Hat es auch noch etwas damit zu tun, dass zum Teil auch dann Glücksspiel verboten worden sind, dass Glücksspielkästen nicht mehr da sind und man den Reiz auch gar nicht mehr hatte, die Beine zu spielen und dann den Flipperkasten auch links liegen lassen hat?
Das Glücksspiel oder besser gesagt der Geldspielautomat ist eigentlich ein ganz anderes Business. Aber es hat ein bisschen weiter mit zu tun, weil durch das, dass der Aufsteller mit den Glücksspielautomaten bessere Umsätze erzielt hat, weniger Aufwand hatte, hat er natürlich Quersubventionierung können machen und ist in die Unterhaltung rein mit den Spielautomaten, hat er dort mehr investieren
können. Welche Firma oder wo gibt es überhaupt noch eine Firma, die Flipperkästen herstellt?
Es gibt rein um noch eine, die momentan auf dem Markt ist. Früher, vor sage jetzt 10, 20 Jahren, haben wir bis zu 4, 5 Grossfirmen gehabt. Mittlerweile haben sich die alle aufgelöst, zuerst haben sie fusioniert und mittlerweile existiert rein nur noch eine, der Stern in Amerika, der unregelmässig bis regelmässig noch Flipper produziert.
Und die Flipper-Produziererei, das sind dann von der Grafik her, ich sage jetzt einmal, ein bisschen Massenproduktion. Also man macht dann 100 Kästen mit dem gleichen Design. Also sind das noch ein bisschen Einzelstücke, wo man kann sagen, wenn der Hadorn den einen hat, dann ist das ein Original.
Leider nein. Also es sind also schon Massenproduktionen. Man sieht so den diversen Design an, die man hier innen sieht. Also, das sind Zeitdokumente, wie sicher der Pascal schon gesagt hat. Und da werden zwischen, ich sage, 800 bis, je nachdem, 1600, 2000 Stück produziert. Und die sind natürlich überall in der ganzen Schweiz verteilt.
Gut, Markus Hadorn, jetzt ist es auch Zeit für Sie, da mal noch zu zeigen, wer der Meister ist am Flipperkasten. Der Captain Fantastic wartet auf Sie und es geht los. Mal schauen, ob er die Punktzahl kann schlagen kann, die im Moment
Wie viel hast du vorgelegt?
Ich weiss es nicht einmal. 9.970. Ah, er ist jetzt eben genau der, der so ein bisschen tiltet und ein bisschen schüttelt. Und 1420 Punkte für den Markus Hadorn. Er kommt da in die Rangliste. Bis zum Schluss der Sendung wissen wir dann, wer der absolute Flipper-Champion ist. Wir wollen als nächstes mit dem Resmeister reden. Er gehört auch zur Firma Hadorn, aber er ist Mechaniker von Spielautomaten. Was er so alles erlebt, wenn er unterwegs ist, das erzählt er uns gerade als nächstes im Treffpunkt.
Bevor die Ladina Spiess weiterflippert, jetzt ein kurzer Blick auf die Strasse.
Verkehrsinfo DRS von 9.48 Uhr, Region Zürich, Zentralschweiz. Die Hauptstraße zwischen Hirzel und Zillbruck ist wegen eines querstehenden Lastwagens in beiden Richtungen gesperrt.
Ja, wir flippern tatsächlich weiter hier im Flippermuseum Extrabol Solothurn. Es sind in der Zwischenzeit ein Haufen Flipperfans eingetroffen und überall tätscht und klebt und glöckelt. Wir stehen jetzt an einem Apparat, der offen ist, also wo man die Spielfläche sozusagen gegen aufgeklappt hat. Das müsst ihr sich vorstellen, wie bei einer Automotorhaube, wo man dann aufklappt und da ins Innenleben von so einem Flipperkasten schauen kann. Für das Innenleben zuständig ist der Rees Meister. Er ist Mechaniker von Spielautomaten, also auch Jukeboxen, die er flicken. Und er arbeitet bei der Hadorn Automaten AG in Zollikofen. Wir haben den Chef vorher gerade kurz kennengelernt. Rees Meister, wir haben jetzt den Kasten offen. Das ist ein mechanisch betriebener Flipperkasten. Das sieht für mich ziemlich schwierig aus. Wie kommen Sie überhaupt heute noch an die Ersatzteile an von einem Kasten aus dieser Zeit? Ich nehme an, das ist 60er Jahre.
Das ist jetzt einer aus den 70er Jahren. Und wenn man hier reinschaut, hat es da ganze Haufen Sachen drin. Es scheint sehr verwirrlich.
Sehr.
Ich zitiere immer den Vergleich mit einem Schnittmuster, das die Frauen brauchen, um einen Rock zu schneiden. Wenn ich dort drauf schaue, verstehe ich nur den Bahnhof. Und das ist genau das Gleiche.
Und wie ist es mit den Ersatzteilen? Sie sagen, aus den 70er Jahren kommen Sie da überhaupt noch etwas über?
Wir bekommen sehr viele Sachen noch oder wieder. Und ganz wenige Teile, vor allem Kunststoffteile vom Spielbrett, werden noch wieder neu hergestellt nach altem Muster.
Das ist jetzt ein mechanischer Apparat. Dann ist man ja über zu den elektronischen und schlussendlich zu den computergesteuerten. Was sind das für Zeitabschnitte? Wo hat man sich von den mechanischen angefangen zu verabschieden?
Das war Ende 70er Jahre. Der Grund war auch der, dass die Geräte so raffiniert worden sind vom Spiel her, dass die Elektromechanik eigentlich zu langsam geworden ist. Also schlicht und einfach hätte der Kasten nicht machen mit zählen, was der Spieler für Punkte geholt hat. Und darum ist man eher auf die Elektronik gekommen.
Und dann von der Elektronik auf die Computer gesteuert, wann ist das eingeläutet worden?
Das ist dann fließend gegangen. Es hat schon dann, Ende 70er Jahre, sind die ersten Computerspiele gekommen, also mit Bildschirm, die altbekannten Videotischli. Und die sind natürlich noch wesentlich billiger gewesen, in der Herstellung, wieder billiger. Und das ist auch beim Flipper das Problem, dass er eigentlich zu teuer geworden ist in der Herstellung.
Sie reisen ja in der ganzen Schweiz rum, um so Flipperkästen oder auch Jukeboxen zu restaurieren oder eben zu flicken, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Haben Sie es schon mal erlebt, dass Sie sagen müssen, das ist, jetzt gibt es nichts mehr zu flicken? Das war der Todesstoss für den Flipperkasten.
Es ist generell zu sagen, dass man die elektromechanischen Gottlieb, Balli, Williams immer flicken kann. Es ist schlussendlich eine Frage vom Aufwand. Oder? Aber wenn man die komplett revidiert, jedes Rolle kontrolliert, justiert, gehen die Kästen am Schluss wieder. Man kann die so gut revidieren, dass man sogar ein halbes Jahr Garantie geben kann auf einem Gerät, das 40-jährig ist, was ja an sich erstaunlich ist. Oder?
Sehr, ja. Rees Meister, wer ist Ihre Kundschaft? Also, was sind das für Leute, die daheim einen Flipperkasten haben? Jetzt mal abgesehen von einem Sammler, wie es der Pascal Bossart ist.
Das sind Leute aus sämtlicher sozialer Schicht. Ich sehe das auf meinen Servicetouren. Da bin ich vielleicht in einer Sozialwohnung, in einer riesen Überbauung, so in einem Plattenbau, flicke einen Flipperkasten. Eine halbe Stunde später bin ich in Muri, bin einem Philosophieprofessor. Er hat genau den gleichen Flipper. Also die zwei Typen spielen auf dem gleichen Gerät.
Warum kaufen die Leute so einen Kasten?
Spielen, Faszination, Kugeln. Das ist die Urform des Spielen, das Marmalispiel. Lilly Bix ist jetzt wieder aktuell. Hier läuft genau das Gleiche. Sie hat Freude am Kugeln.
Verspielte Leute, die also so einen Flipperkasten haben und genug Platz haben auch in der Wohnung. Es ist doch noch recht gross. Sind Sie auch schon an eine Rarität angelaufen, wo Sie gar nicht gewusst haben, dass das überhaupt noch gibt, wenn Sie bei einem Kunden waren?
Ja, mehrfach. Ja. Und das sind ja auch die interessanten Geräte zum Zweck machen, weil man eigentlich über die nichts weiss. Wir haben keine Unterlagen. Es ist absolut Pionierbüt.
Und was machen Sie denn? Dann probieren Sie einfach einmal.
Ja. Da muss ich einfach zuerst ein paar Stunden davor hocken und schauen, was das Gerät oder das Teil überhaupt sollte machen. Und irgendwann begreift man den Zusammenhang vom Kasten. Und dann kann man noch flicken.
Das klingt für mich nach einer Neckeli-Bütz auf der einen Seite und für den Kunden nachher eine teure Bütz, weil sie Reismeister kommen ja nicht einfach nur, weil sie es gerne machen, das kostet auch. Was, wenn wir vielleicht gerade beim Preis anfangen von einem Kasten selber, was gibt es da für ein Segment?
Also der Preis für eine Revision, eine komplette, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es kommt sehr, sehr darauf an, was es für ein Gerät ist. Wenn wir jetzt hier reinschauen, ist sehr viel drin. Bei einem 50er-Jahr-Gerät ist etwa ein Viertel drin. Man kann so einen Preisrahmen sagen von 800 bis 2000 Franken.
Die Reparatur?
Revision. Das müssen wir ganz klar auseinanderhalten. Bei der Reparatur flicken wir das, flicken, was aktuell gerade kaputt ist und nicht mehr. Und bei der Revision setzen wir die Teile ersetzen, wo wir aus Erfahrung wissen, dass sie dann nächstens werden kaputt gehen. Und darum können wir dann als halbes Jahr Garantie geben auf diese Sache.
Also dann kostet so eine Revision 2000 Franken. Was kostet der Kasten selber?
Man kann es nicht so sagen. Es muss nicht 2000 Franken kosten. Es kann 1200 kosten. Wenn jetzt aber ein Bastler mit einer Spraydose, mit Kontaktspray drin gesaftet hat, gibt das für uns viel, viel mehr Arbeit. Also dann kostet es Doppelte. Wenn aber an diesem Kasten nie gebastelt worden ist, wenn er einfach die normalen Verschleißfehler, Abnutzungen hat, ist das für uns low 815. Der kostet natürlich auch weniger.
Und der Kasten selber, was kostet der?
Der kostet zwischen 1800 Franken bis unendlich.
Also unendlich, das sind dann die Liebhaber, die Sammler, die fast schon...
10'000 Franken.
10'000?
Ja, das ist eben so ein Knockhaut zum Beispiel, wie wir hier in der Mitte haben. Der wird zu Riesenpreisen gehandelt, eben 6'000 bis 8'000 Franken, je nach Zustand natürlich.
Dann steht da also ein Rechtsvermögen rum in dem Lokal, wenn die Kästen so teuer sind. Man hat ja früher auch gesagt, und wir haben es auch von Pascal Bossart gehört, die Flipperkästen sind in Restaurants gestanden und als Jugendlichen ist man nicht in Restaurant, weil das einfach einen schlechten Ruf gehabt hat, wenn irgendwo Flipperkästen und Glücksspielautomaten gehangen sind. Haben Sie das Gefühl, dass es auch so ein bisschen das Image immer noch anhaftet an den Flipperkästen? Das ist irgendwie etwas ja, für die Spielsüchtigen und für die gerne in eine Spielhölle gehen?
Ja, das ist absolut präsent, das Problem. Ich sehe das immer, wenn Kunden kommen ins Geschäft, oder? Die Frauen meistens, ja, das kannst du doch nicht. Solche Spielhöhlkiste im Wohnzimmer. Er hat doch keinen Prestige-Wetter-Flipper. Man hört nicht. Im Gegensatz zu den Musikboxen. Auch von Radio Wurlitzer, wo man einfach weiss, die sind teuer. Und wenn da ein Wurlitzer im Wohnzimmer steht, weiss man, der kommt, der hat Geld. Oder? Beim Flipper findet das nicht statt. Er sagt, im Gegenteil, jetzt hat er einen Flipperkasten im Zimmer. Was ist das für eine komische Kette?
Gut, jetzt, seit heute wissen alle Frauen in der Schweiz, dass so ein Flipperkasten auch etwas wert ist, falls ihr Mann tatsächlich sich auf die Weihnachten Flipperkasten würde wünschen. Und jetzt muss er natürlich auch noch spielen, der Reismeister. Sind Sie ein Meister? Ist Ihr Name gerade Programm?
Ich tue lieber Flicken als spielen.
Aber Sie haben natürlich trotzdem auch eine Runde zu gut. Er ist dran und es sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie viele Punkte es gibt, das tut dann Lucia Stettler in ihrer Rangliste notieren. In der zweiten Stunde vom Treffpunkt da lernen wir die Kundschaft kennen vom Extra Bowl. Die sind schon fleissig am Spielen. Die verschiedenen Leute, die will ich dann auch vor das Mikrofon locken. Ich weiss zwar nicht, ob ich sie wegbringe vom Spiel, aber ich versuche es. Das ist der Seis mit dem Treffpunkt. Heute Morgen haben wir es fast nicht gefunden, wo wir hier ins Solothurner Industriequartier gefahren sind. Es ist ein bisschen versteckt, das Lokal Extra Ball. Das ist ein Flippermuseum. Und wir haben es dann schlussendlich gleich gefunden. Wir mussten eine steile Stege rauf und sind dann in einen grossen Raum gekommen. In der Mitte einen wunderschönen langen Tisch mit einem Haufen verschiedenen Holzstühlen dran, wo man auch gemütlich Tapas essen kann. Und am Rand von dem grossen Raum stehen insgesamt 34 Flipperkästen. Es ist ungewöhnlich, dass offen ist, dass Leute schon spielen am Morgen. Für uns, für deren Seite, haben sie extra aufgemacht. Und es sind auch ein Haufen Fans gekommen, die jetzt hier spielen und das richtig geniessen, mal zu einer ungewohnten Zeit ein bisschen zu flippern. Wir stellen ihnen Stammgäste vor. Wir stellen ihnen auch, ich sage jetzt mal, verschiedene Flippertypen vor in dieser Stunde bis um 11 Uhr. Und dann spielen wir natürlich auch unser Turnier weiter. Jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin spielt an einem Apparat, immer am gleichen Apparat. Lucia Stettler, sie ist Tätschmeisterin, was die Ranglisten anbetrifft. Wie sieht es aus im Moment? Also ich muss ehrlich sagen, Ladina, gratulieren. Du bist in Führung mit Abstand mit 9.970 Punkten, gefolgt vom Rees Meister mit 4.450 Punkten und dritte ist Barbara Bossart, 3.590. Man sieht also, die Frauen haben offenbar ein spezielles Flair. Der Flippermeister, der Ivo Vasella, ist ein bisschen abgeschlagen mit 2.810 Punkten. Er hat aber gesagt, bei nur einer Balle sei es natürlich vor allem das Glück, das da entscheidend ist und nicht unbedingt zu können.
Das ist eine gute Ausrede für ihn. Und ja, gut, ich habe jetzt ein glückliches Händchen gehabt, wie es aussieht bei den anderen, die mitmachen. Das erfahren Sie im Laufe dieser Stunde. Der Treffpunkt aus dem Extrabowl im Flippermuseum Solothurn. Ist immer am gleichen Apparat und heisst dort der Road Show. Es ist Krigi Wagmann, der hier am Spielen ist. Krigi Wagmann ist eine von denen, die recht häufig im Extrabowl ist, in dem Flippermuseum in Solothurn. Ein Flippermuseum, wo 34 Kästen stehen, wo man kommen kann und gratis, ohne dass man das Fränkli reinrühren muss, kann spielen. Und eben, es ist immer der gleiche, immer die Road Show. Krigi Wagmann, das ist natürlich die erste Frage, die wir stellen müssen. Wieso immer der gleiche Apparat?
Ja, den gleichen Apparat kann ich nur spielen, wenn er frei ist. Weil er fasziniert einfach. Es ist ein lustiger, es ist ein moderner, aber nicht das Verrückte. Man kann verschiedene Sachen machen, er vibriert. Und weiss Gott was alles. Es ist einfach ein lustiger.
muss vielleicht noch sagen, in der Flipper-Szene tut man sich duzen, darum sind wir auch in der ersten Stunde immer wieder ins Du reingekommen. Normalerweise tun wir auf dieser Seite einander sitzen, aber das ist jetzt so eine Szene, da sagt man sich Du und darum fahren wir gerade auch so weiter. Kriege. Was ist denn so besonders schön an dem Apparat? Also, ich muss das vielleicht erklären. Auf dem Spielfeld hat es zwei Köpfe mit so Helm drauf, wie die Leute beim Bau, und auch vorne das Bild ist Roadshow, also es sind Strassenarbeiter, da steht noch eine blonde Frau mit einem Stoppschild und dann hat es auch viele so kleine Zeichen, Verkehrszeichen. Das ist ja, ich würde jetzt sagen, eher ein Mannenapparat. Was gefällt dir jetzt besonders an dem Sujet?
Ich weiss es eigentlich auch nicht, weil man eben viele Sachen machen kann. Es gibt auch manchmal mehrere Kugeln, die kommen. Und das Ziel ist eigentlich, dass man es fertig bringt, dass von diesen zwei Köpfen Müller aufgehen. Dann kann man dort reinschiessen und dann tut der praktisch die Kugeln essen. Der tut so ein bisschen grusig und korbsen und einfach so völlig, völlig schräg.
Einfach das, was wir sonst nicht machen dürfen, oder?
Genau.
Wie bist du zum Flipper gekommen?
Es geht ja vor x Jahren, als ich in Zürich gelebt habe, im Quartierbeizli einmal geflippert und eigentlich nachher nie mehr. Und wo nachher der Pascal und Pafle die das Museum aufgetan haben und ich das erste Mal gekommen bin, habe ich natürlich gerade wieder Spass daran bekommen. Und dann sind wir eigentlich bis auf Glaubein jedes Mal am Donnerstag gegangen, wo es offen war. Mittlerweile komme ich nicht nur wegen dem Flippern, sondern auch wegen der irre feinen Tapas, die Papsle jedes Mal kochen. So kann ich, wenn natürlich meine Maschine besetzt ist, mehrere Gänge Tapas essen.
Das ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Da kann man sich zwischendurch wieder stärken und verpflegen. Und du musst jetzt gleich den Apparat wechseln zu Captain Fantastic, weil wir haben ein Turnier. Jeder Interviewpartner, jede Interviewpartnerin darf dort eine Runde spielen und Lucia tut dann Punkte aufschreiben und ich gehe weiter zum Spider-Man. Das ist auch so ein Kasten mit so tollen Sujet. An dem spielt im Moment gerade Markus Krummenacher von Beruf Schuhmacher und jetzt extrem konzentriert.
Jetzt muss man gerade konzentriert sein. Jetzt habe ich gerade den Multiball.
Was ist der Multiball?
Ja, da kann man mit mehreren Bällen miteinander spielen, aber jetzt sind schon zwei wieder runter und jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen.
Oh, also, ich störe jetzt hier gleich den kurzen Spielverlauf. Markus Krummenacher, auch so ein begeisterter Flipper, wie bist du dazu gekommen? Wann hast du angefangen mit Flippern?
Ja, schon als Kind hat mich das immer fasziniert, zu flippern. Und, als Jugendlicher hat man natürlich das ganze Sackgeld in den Spielsalon verspielt. Und richtig interessant ist geworden, wo die Kästen aufgekommen sind. Die elektronischen, wo man sich einschreiben konnte, wenn man den Rekord hatte. Und dann hat einem natürlich der Ehrgeiz gekutzelt. Und dann hat man Stunden dran gehockt, bis man den Rekord wieder hatte. Und wenn ein anderer kam, der wieder geschlagen hat, das war immer einfach ein Rennen, wer was der Beste ist.
Bist du da im Extra Bowl der Flippermeister?
Nein, so kann man das nicht sagen. Heute hat man natürlich nicht mehr den Ehrgeiz, den man als Jugendlicher hatte. Aber es macht mir wahnsinnig Spass. Und darum komme ich am Donnerstag immer, wenn es offen ist. Und einfach auch mit Kollegen noch ein bisschen zusammenzuhöckeln, etwas essen und ein bisschen zu unterhalten.
Das ist jetzt wirklich interessant mit allen, die wir bis jetzt geredet haben, auch schon in der ersten Stunde mit dem Pascal Bossart, der das Lokal führt. Der soziale Aspekt scheint doch noch wichtig zu sein. Sind ihr so eine eingeschworene Flipper-Gemeinschaft?
Ja, mit dem Flipper eigentlich nicht. Eben, es kommen einfach Kollegen und dann kann man zusammen höckeln und ja.
Also ist mindestens so wichtig, dass man sich trifft und den sozialen Zusammenhalt hat wie das Flippern?
Ja, das würde ich schon sagen. Heute ist das Flippern nicht mehr so im Vordergrund. Es macht einem wahnsinnig Spass hier auf den verschiedenen Kästen. Und eben letztes Jahr konnte ich für meine Kollegen Kasten können gewinnen hier innen. Der Pascal hat gesagt, wer Ende Jahr das höchste Resultat hat auf diesem Kasten, können heimnehmen. Und dort ist der Ehrgeiz dann wieder ein bisschen gekommen und dort habe ich es geschafft. Aber da ich natürlich keinen Platz habe in der Mietwohnung oder im Geschäft, habe ich ihn gerade an meinem Kollegen verschenkt und jetzt steht er bei ihm daheim.
Jetzt geht ihr mehr zu ihm heim flippern oder kommen ihr gleich noch regelmässig ins Extra-Ball?
Nein, ich bin regelmässig da. Ich habe noch keinen Donnerstag verpasst, wo es off war. Und, jetzt gehen wir dann schon zu ihm noch.
Das sind die treuen und wahren Fans. Danke vielmals, Markus Krummenacher. Ich gehe noch weiter zum Martin Glutz. Der Martin Glutz da vorne am Spielen, und zwar beim Taxi. Martin, wie steht es mit der Punktzahl?
Sehr gut.
Das heisst?
Sie mir irgendeinen Rekord überbieten.
Und ich komme jetzt stören?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben mit dem gerechnet.
Warum spielst du jetzt sogar an diesem Taxi-Automat? Was ist an dem besonders, was dir gefällt?
Da ist im Prinzip schwierig zu spielen. Und das ist für mich eine Herausforderung.
Es hat einen Sammy Klaus drauf, es hat den Dracula drauf, den Herr Gorbatschow und eine relativ füllige Marilyn Monroe. Wie wichtig ist dir die Grafik von so einem Apparat, dass du überhaupt daran spielst?
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten und für mich ist jeder Flipperkasten ein Reiz. Egal eigentlich, welches Sujet.
Was ist der Grund, dass du immer wieder kommst? Sind es die Flipperkasten oder sind es die Leute?
Ja, in erster Linie natürlich schon die Kasten, aber natürlich das Umfeld ist natürlich gewaltig. Für mich wäre das auch ein Traum, den man verwirklicht, ja. Die Vielfalt von Kästen.
Wir gehen noch zu jemand anderem, und das ist der Markus Friedli. Der Markus Friedli, der spielt das um einen 50er-Jahr-Automat. Er ist beim Knockout, das ist die Maschine, die wir ganz am Anfang vorgestellt haben, mit den beiden Boxern im Boxring und dem Schiedsrichter, der dann zwischen ihnen herumfuchtelt. Markus Friedli, du bist jemand, der ganz speziell Sozialen auch im Vordergrund hat, dass du gehst an verschiedene Orte, wo es Flipperkästen hat, um Leute kennenzulernen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn doch da jemand am Flippern ist, dann hat doch der gar keine Lust, mit jemandem zu reden. Dann muss er sich ja aufs Flippern konzentrieren. Wie schaffst du Kontakt?
Ja, das geht ganz einfach. Da gibt man eine gewisse Bemerkung, wenn einem ein Ball gut gelungen ist oder weniger gut gelungen ist. Und dann hat man eins, zwei, hat man ein Gespräch mit dieser Person. Dann wird man aufgefordert zum Mitmachen, oder? Bist alleine. Und so sucht man halt einfach den Kontakt. Und das klingt meistens ganz einfach und gut.
Dann ist also auch das Spezielle, dass man halt miteinander kann spielen. Also zum Teil bis zu vier Spieler miteinander und so ein bisschen turniermässig gegeneinander kämpfen.
Ja, das steht ja auf jedem Kasten. It's more fun to compete. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel davon, dass man eben nicht für sich alleine am Kasten steht, sondern dass man trotzdem, dass man sich konzentrieren muss aufs Spiel, gleich der Blau ist halt zusammen zu spielen und probieren, den anderen auszustechen.
Wo gehst denn du überall, um Leute kennenzulernen? Also sicher mal da ins Extra-Bowl auf Solothurn, aber hat es noch andere Lokale, wo du so ein bisschen auf Flipper-Pirsch gehst?
Ja, ich bin eigentlich schon vorwiegend hier in Solothurn, weil in den Lokalen ist ja der Flipperkasten eigentlich verschwunden. Und dann hat man die Treffpunkte eigentlich nicht mehr so, wie man das früher hatte, wo man in die Restaurants gehen und die Leute angetroffen hat. Man kommt halt jetzt vermehrt hier ins Extra-Ball und probiert hier langsam auch einen kleinen Freundschaftskreis aufzubauen.
Es sind mehr Männer, wenn ich da so umschaue, wie die Frauen. Ist es eher ein Mannenspiel?
Ja, was soll ich sagen? Vielleicht ist halt das Kind im Mann ist halt wirklich so etwas, als wir die Spieler Natur sind und mehr Blausch haben am Spielen als die Frauen. Es gibt sicher auch ein paar, die da sind, die regelmässig kommen und auch den Blausch haben dran. Aber es ist schon so, wie du sagst. Es sind schon vorwiegend Männer, die sich verdörlen an solchen Väterli-Zeug.
Und verdörlen an Väterli-Zeug, vor allem am Kasten Captain Fantastic, darfst du dich jetzt auch noch im Rahmen von unserem Turnier, auch die anderen Gesprächspartner, der Markus Krummenacher, der Martin Glutz und Krigi Wagmann wagen sich noch dran. Und die Lucia Stettler ist Schiedsrichterin und schaut, wie weit du es schaffst. Viel Vergnügen wünsche ich dir da. Das sind also vier Leute gewesen, die regelmässig ins Extra Bowl kommen, die den Spass am Spiel miteinander teilen und eben auch der soziale Aspekt ganz wichtig ist. Die Clubszene, da wollen wir noch drüber reden mit dem Ivo Vasella, der selber ein Lokal hat, schon seit mehr als 10 Jahren in Zürich Altstetten. Die öffentliche Szene, die sich mehr im privaten Bereich verlagert hat, über das reden wir im nächsten Teil vom Treffpunkt.
Willkommen, bienvenue dans un monde décadent. Tout jeu de séduction, de sourire, de passion. Des histoires peu banales qui mettent les hommes à genoux. Enjôleuse et fatale, ma vie se joue dans mon cabaret. Sur des airs bien canailles, je revis chaque soir les peines de cœur, les désespoirs d'un rimeur de comptoir. Un pianiste esselé a rien dévergondé. Un violon sur la piste et s'élance mon cabaret. Du premier rang au dernier, toutes ces années sont passées aussi vite qu'un succès. Androgyne, j'apparais, mon cœur à nu sur la scène. Je me donne à vous dans mon cabaret. Sentez mon cœur qui secoue sous mes yeux d'un tri noir. J'écris mon cabaret. Saluez les musiciens et les jongleurs de mots. Je vous tire mon chapeau. Dans la nuit m'accompagne cette mélodie où
Das ist einfach super, wenn man während dem Arbeiten kann spielen kann. Das machen wir hier im Treffpunkt. Wir sind im Flipper-Museum in Solothurn, heisst dort das Extraball. Das ist ein Lokal, wo sich die Leute auch immer wieder treffen, um zu spielen, ohne dass sie einen Franken reinrühren müssen. Sie können einfach sich einen von diesen 34 Apparaten auswählen und dann eine Runde spielen, entweder allein oder natürlich auch zu vierten gegeneinander, miteinander, gerade wie es so kommt. Ich habe Ivo Vasella da bei mir. Er ist der Mann, der in Zürich Altstetten ein Lokal hat. Outlane heisst das. Einer von den Flipper-Lokal- Pionieren in der Schweiz, kann man sagen. Früher war es eher eine öffentliche Szene. Heute, wir haben es auch schon gehört im Laufe der Sendung, gibt es viele Leute, die daheim einen Flipperkasten haben und so dann für sich flippert. Ivo Vasella, wenn wir jetzt so ein bisschen den Überschlag in der Schweiz machen, wie viele Lokale gibt es überhaupt, die noch so Flipperkasten haben?
Also, was ich kenne, würde ich jetzt sagen, sind gegen die 10 mittlerweile. Als ich angefangen habe, vor etwa 11 Jahren, habe ich eigentlich von keinem anderen Lokal etwas gekannt. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass früher die Flipperkästen noch in den Restaurants und in den Spielsalon gestanden sind. Und dass sich das Freizeit mit dem Freizeitverhalten der Leute hat sich das auch ein bisschen geändert. Also, die Leute spielen vielleicht mehr daheim, haben die Videospiele werden daheim am Computer gespielt und nicht mehr im Spielsalon.
Was sind die Leute für Leute? Was ist es für eine Kundschaft, die zu Ihnen kommt? Ist es ähnlich wie hier in Solothurn, sehr gemixt? Oder ist die Stadt Zürich, zieht das andere Leute an in so einem Lokal?
Es ist sehr gemixt. Natürlich ist die Stadt Zürich etwas anders. Also bei mir ist es gäbig, ich bin noch relativ zentral, was nicht so einfach ist für einen Raum, weil es teuer, wenn man so einen Flipper-Raum hat, ist klar, das sind nicht eigentlich Geräte, sondern das ist Miete. Ein Gerät kann ich kaufen, wenn ich es nicht mehr will, kann ich es wieder verkaufen. Und als Sammler hat man auch eine Erfahrung, was das Zeug wert ist. Und dann tut man meistens auch ein bisschen etwas daran verdienen, in Anführungszeichen, wenn man die Arbeit nicht rechnet, wo man ins Gerät investiert hat. Und wenn man aber Miete denkt, die man jeden Monat muss zahlen muss, das Geld ist natürlich einfach verloren. Und ich habe das Glück, dass ich relativ zentral bin in der Stadt. Also relativ, ich sage, man kann auch vom Stadtzentrum noch mit dem Velo dorthin. Ich bin nicht in der Agglomeration raus, muss nicht mit dem Auto kommen. Und dann kommen viele Leute halt auch mit dem Velo oder mit dem Tram.
Was mir auffällt da innen, ich würde sagen, es ist kaum jemand unter 30 oder sogar unter 35. Wie sieht es aus so mit jüngerer Kundschaft, also mit Jugendlichen, ich sage jetzt ab 16?
Ja, ich habe das vorher kurz angesprochen. Es ist halt das Freizeitverhalten der Jugendlichen, die sich im Zusammenhang mit dem Spielen oder wie die sagen, eher mit dem Gamen halt geändert hat. Die spielen halt lieber auf dem Internet oder auf der Spielkonsole daheim und nicht wie ich in meiner Jugend in einem Spielsalon oder in einem Restaurant, wo noch ein Flipperkasten und ein Videospiel drin gestanden ist. Es ist bei mir so, mein Publikum, das bei mir in den Raum kommt, ist auch relativ gemischt. Das ist eine Kombination aus Freunden, von Kollegen und so weiter. Es hat sich aber über die Jahre hinweg eigentlich so eine eigentliche Flipper-Szene gebildet. Das sind halt einfach Leute, die früher gerne geflippert haben und dem Hobby nicht mehr angehen können, weil die Flipperkästen eben weitgehend aus den öffentlichen Lokalen, also aus den Restaurants verschwunden sind.
Der soziale Aspekt auch da wieder und natürlich auch dann, wenn Firmenanlässe stattfinden, wenn plötzlich der Chef zusammen mit seinem Angestellten so an einem Flipperkasten rumnäckelt und spielt und Emotionen auch freigesetzt werden, erleben Sie das auch etwa, dass dann so Firmenanlässe stattfinden, wo die Leute richtig aus sich rauskommen beim Flippern?
Ja, das ist bei mir auch so. Man kann also den Raum auch mieten, wenn man will. Und das ist natürlich auch sehr, in der Mode. Oder in der Mode war es schon fast wieder ein bisschen am Abflauen mit diesen Team-Events. Also, dass die Angestellten zusammen mit dem Chef etwas anderes unternehmen. Und dass die Angestellten auch untereinander einen anderen Kontakt haben. Eben auf eine andere Art, auf eine spielerische Art. Und sich da in einem Flipperspiel gegeneinander zu messen, das ist eigentlich noch gut. Und ich muss sagen, die Anlässe, die wir haben, oder die ich mache mit Firmen, die hier und da mal vorbeikommen und den ganzen Raum mieten, das ist eigentlich meistens, kommt sehr positiv raus und kommt auch gut an.
Ein anderes Event, das wir vorher auch gehört haben, von einem der Spieler, der letztes Jahr da einen Kasten gewonnen hat, der zur Verfügung gestellt worden ist vom Betreiber da, Pascal Bossard, macht er das auch, dass er so einen bestimmten Anreiz gibt, den Leuten, die kommen?
Ja, ich glaube, das ist nicht, also bei mir ist es nicht einmal nötig. Ich hätte auch nicht so einen, wenn jemand würde einen Preis sponsern, wäre das möglich. Also ich kann schon mal einen Flipper schieben oder so verschenkt als Preis, aber es wäre mir dann doch fast ein bisschen zu teuer, einen Flipper als Preis zu verschenken. Also so viele Leute habe ich dann bei mir doch auch nicht.
Sie sprechen es gerade an, das wäre ein bisschen teuer, so einen Flipper zu verschenken. Ich stelle mir auch vor, wenn da ganz verschiedene Leute an die Kästen herangehen, die zum Teil doch sehr kostbar sind, haben Sie nie Angst, dass da etwas kaputt geht?
Es kann immer etwas kaputt gehen. Ich muss aber sagen, die Kästen sind ja eigentlich gemacht worden für ein breites Publikum. Die sind gemacht worden, für in einem Nebentraum zu stehen, in einem Restaurant, in einer hinteren Ecke, wo niemand, wo der Beizer, der Wirt, das nicht sieht, was passiert. Und die Kästen sind eigentlich recht robust gemacht. Es hat ja auch Geld drin. Von dem her sind sie auch abgeschlossen und, ich sage jetzt mal, nicht gerade Diebstahl sicher, aber doch so gemacht, dass man nicht ganz einfach an das Zeug ankommt und dass man eigentlich darauf rumschütteln kann. Und das ist auch so, wenn viele Leute, die sich selber privat einen Flipperkasten kaufen, die haben dann Angst, es ginge etwas kaputt oder wenn man zu fest daran spielt. Also durch Spielen gehen die Kästen nicht kaputt. Im Gegenteil, die alten Geräte, das ist wie ein altes Auto, das man muss bewegen muss. Es ist gut, wenn an denen von Zeit zu Zeit gespielt wird.
Bei Ihnen ist das auch so, Pascal Bossard, dass noch nie etwas in Brüche gegangen ist, jetzt abgesehen von vielleicht Geschirr?
Mal, also in Brüche nicht in dem Sinn, aber es ist schon so, dass die Geräte brauchen einen gewissen Unterhalt. Ivo hat es aber richtig gesagt, es ist wichtiger, dass sie nicht stehen, weil die Standschäden durch die Oxidation der Kontakte ist schlimmer als die Schäden, die es gibt, die gespült werden. Und an dieser Stelle vielleicht ganz grossen Dank an die Unterstützer, die eigentlich das ermöglichen, Aldo. Das ist der Rees Meister und der Markus Hadorn. Und der Thomas Schwab von Schalunen, von Hadorn und Schwab, der mich natürlich ganz massiv unterstützt beim Unterhalt dieser Geräte, weil ich arbeite 150% und das wäre sonst gar nicht möglich. Aber es ist nicht so, dass die Kästen fest kaputt gehen, es sind meistens in Kleinigkeiten.
Was macht ihr zwei als Betreiber von einem Flipper-Lokal, dass der Kult Flipperkasten nicht ausstirbt, Ivo Vasella?
Ich muss sagen, es gibt mittlerweile lokale Szenen in dem Sinn und es gibt natürlich auch das Internet, das die Leute zusammenbringt. Wenn ich ein Ersatzteil brauche für einen uralten Flipperkasten, kann ich auf dem Internet suchen und vielleicht finde ich jemanden, sogar auch in Australien oder in Amerika. Da kann man über E-Mail kommunizieren, man kann irgendwie eine Banknoten überschicken oder sonst irgendwie zahlen und der schickt einem das Ersatzteil. Also gerade das Flicken von so Geräten, was vor ich sage jetzt mal 15 Jahren schwieriger geworden ist, ist mit dem Internet einfacher geworden.
Und wie könnt ihr die Jungen begeistern, dass mehr Junge kommen?
Also ich habe selber drei Junge zwischen 15 und 19 und das sind Flipper-Begeisterte und wir hoffen natürlich, dass die jetzt ihre Kollegen auch wieder infizieren mit dem Virus, weil wir stellen fest, also Geburtstagspartien von meinen Kindern, die finden nicht mehr daheim oder sonst nicht mehr statt, die finden hier statt und das gibt natürlich doch einen gewissen Funkensprung und es hat Kinder hier drin, also Jugendliche, nicht Kinder, Jugendliche, die haben gar nicht gewusst, was ein Flipper-Automat ist, weil das ist ausgestorben gewesen und die kommen hier rein und sind natürlich hell begeistert, dass es das wirklich noch gibt. Das ist auch unser Aspekt, wo wir sagen, es ist ein Kulturgut. Es ist wirklich ein Kulturgut, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Und wir wollen das Kulturgut möglichst lang können aufrechterhalten. Aus diesem Grund hat es eben nicht nur 90er Jahre Flipperautomaten aus der letzten Generation, aus diesem Grund hat es auch 50er Jahre.
Der Flipperkasten wird zum Teil sogar auch für therapeutische Zwecke eingesetzt. In Deutschland hat man schon Erfolg gemacht damit. Es gibt auch in der Schweiz Heim für Jugendliche, geistig Behinderte oder Jugendliche mit einer psychischen Behinderung, die an Flipperkästen spielen und wo man gemerkt hat, wenn sie an diesen Flipperkästen sind, dann hat das eine grosse Auswirkung. Wir reden mit jemandem, der das beobachtet, in unserem Treffpunkt in ein paar Minuten.
Ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have above, if the Bible tells you so? Do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and why
the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.
Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da 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 da. La 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 to me and Bobby McGee. La 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 to me and Bobby McGee. La 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 la.
Der Treffpunkt auf DRS1. Gerade am Earth Shaker bin ich gestanden. Das ist einer von diesen 34 Flipper-Automaten, aber das war mir das Glück nicht so hold gewesen. Die Bälle, die sind schneller runter, als was ich richtig schauen konnte. Wir sind im Flipper-Museum, Extra Bowl zu Gast, Solothurn. Und es hat einen ganzen Haufen Leute, die jetzt auch dazugekommen sind. Die haben die Sendung bei DRS1 gehört und haben gedacht, jetzt müssen wir schauen. Und das Lokal füllt sich also langsam, aber sicher. Wir wollen in diesem Teil des Treffpunkts noch über etwas reden, das man vielleicht nicht gerade im ersten Moment mit Flipperkästen verbindet. Und zwar geht es darum, dass Jugendliche, die Probleme haben oder auch mit einer geistigen Behinderung, dass Jugendliche flippern und das dann einen positiven Effekt hat auf ihre Entwicklung, auf ihre, sage jetzt einmal, psychische Stabilität. Es hat eine Untersuchung an einer Uni in Mainz und ja, dort ist eigentlich der Schluss gezogen worden, dass sich die Unterhaltung am Spielautomat tatsächlich auch für therapeutische Zwecke einsetzen lässt. Ich habe Stefan Müller bei mir. Der Stefan Müller ist Mitarbeiter im Heim Lerchenbühl Burgdorf. Er ist Sozialpädagoge. In der Stiftung Lerchenbühl leben ungefähr 55 Kinder und Jugendliche. Stefan Müller, was sind das für Kinder?
Also das sind Kinder mit einer Lernbehinderung, das sind schulbildungsfähige Kinder mit einer eben Lernbehinderung oder einer leicht geistigen Behinderung.
Der Flipperautomat, was hat jetzt der zu tun bei euch im Lerchenbühl?
Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wir hatten mal eine Mitarbeiterin, die hat im Rahmen ihrer Ausbildung hat die so ein Projekt von einem Jugendtreffen müssen durchziehen. Die ist mittlerweile nicht mehr bei uns, respektive nur noch Teilzeit. Und der Jugendtreff hat sich irgendwann ein bisschen totgelaufen. Und dort hat man dann so eine Gemeinschaft, so einen Aufenthaltsraum. Es hat einen Fernseher drin, man kann Musik hören und eben den Flipperkasten.
Der Gemeinschaftsraum, der Flipperkasten, der löst jetzt allerdings etwas Positives aus bei diesen Jugendlichen. Was ist es, was ihr beobachtet?
Ich habe gestern noch mit den Jugendlichen geredet und habe sie so ein bisschen gefragt, ja, wenn wir gehen flippern, was habt ihr das Gefühl, was könnt ihr Positives mitnehmen oder was könnt ihr sogar lernen? Und es war noch interessant. Also, sie haben gesagt, es macht grossen Spass, es sei eine gute Geschicklichkeitsübung, wir haben eine bessere Reaktion. Wir müssen aber auch Geduld haben, wenn eben der vor einem lang spielt und dementsprechend auch viele Punkte macht, dass man ihm nicht anwünscht, ja, jetzt geht der Ball möglichst schnell runter, sondern eben, man hat Geduld und hat auch Freude, wenn er gut spielt. Was haben Sie noch gesagt? Es ist ein guter Konkurrenzkampf, es ist eine gute Konzentrationsübung. Also es war wirklich noch interessant. Das sind alles Äußerungen, die sie auf die Frage eben, geantwortet haben, was sie können Positives daraus nehmen können, wenn wir zusammen flippern gehen.
Es ist eine gute Konzentrationsübung, hat einer oder eine gesagt von diesen Jugendlichen. Man hat in dieser Studie von der Uni Mainz nachgelesen, dass es vor allem auch als therapeutisches Mittel eingesetzt wird für Kinder mit ADS, die ja eher zappelig sind. Und wenn ich jetzt an dem Apparat gestanden bin vorher, an dem Earthfake, dann macht mich das im ersten Moment eher auch ein bisschen nervös, weil ich die Kugel so beobachten muss und dann nicht genau das Gegenteil bewirken.
Nein, ich denke nicht. Aber wenn Sie... Wir haben tatsächlich auch Jugendliche mit dem ADS und sie merken natürlich, wenn sie eben zappelig sind, ja, dann ist der Spass ziemlich schnell vorbei. Und das zwingt sie dann eben Geduld zu haben und schauen, was mit dem Ball passiert. Und auch, dass man in diesem Kasten darf rütteln, weil es eben schon tiltet. Und ich finde es diesbezüglich wirklich ganz eine gute Übung, wo sie das eben auch lernen können. Dass mit Geduld, dass man da auch etwas wirklich gerade direkt erreichen kann. Eben wirklich, man sieht es nach einer Punktzahl. Und ich finde eine gute Sache.
Was sagen die Eltern dazu?
Also es ist so, dass wir nicht explizit jetzt irgendwie da Umfrage hätten gemacht bei den Eltern. Es ist so, wenn Jugendliche zu uns kommen, schauen, ob sie eventuell ins Heim kommen, dann machen wir auch den Rundgang durch den Jugendraum. Und die Eltern nehmen das natürlich amüsiert zur Kenntnis, dass es eben so einen Flipperkasten hat. Und das ist eventuell kann das auch dazu beitragen, dass sie sich dann entscheiden, dass der Jugendliche zu uns in die Institution kommt.
Und so das Thema Spielsucht. Also von Spielsucht redet man ja vor allem dann, wenn es um Geld geht. Das ist ja mit dem Flipperkasten so oder so nicht der Fall. Und die Jugendlichen müssen auch nicht reinwerfen, dass sie spielen können. Aber haben sie nicht ein bisschen Schiss davor, dass dann die Kinder oder die Jugendlichen sehr fixiert sind auf das und jeder will jetzt spielen?
Nein, denke ich nicht. Also es ist noch so interessant, es ist sporadisch. Kann es sein, dass sie alle Bot fragen, gehen wir flippern. Und dann ist das aber vielleicht wieder 2-3 Wochen kein Thema mehr. Natürlich jetzt im Winter eher ein bisschen mehr und im Sommer wird dann draussen geschootet und da haben sie eigentlich weniger Interesse dran. Aber eben, wie gesagt, das ist je nachdem, wenn es ein Jugendlicher wieder ein bisschen erlegt, dann zieht er den einen oder anderen mit. Und, aber Suchtgefahr oder denke ich, ist jetzt, das ist also definitiv nicht so gefährlich jetzt mit dem Flipperkasten, den wir bei uns haben.
Sie haben den Bericht von der Uni Mainz, also den Artikel, auch gelesen. Könnten Sie sich vorstellen, das mal wirklich richtig therapeutisch einzusetzen?
Das ist eine gute Frage. Ja, also, ich weiß es nicht. Also, einerseits hat es sicher eben die positiven Nebeneffekte. Es werden sicher auch die Hirnhälfte aktiviert und alles, aber also da bin ich auch zu wenig Spezialist, um das wirklich zu beurteilen. Ich kann mir schon vorstellen, dass durchaus da Sachen passieren, die gut sind, ja, die für eine langfristige Entwicklung eventuell unterstützend können wirken.
Wie haben Sie selber Stefan Müller vom Heim Lerchenbühl im Burgdorf mit dem Flippern?
Ja, bei mir ist es eine lange Geschichte. Das ist ja, der Rees Meister, der glaube ich auch schon dran war. Als kleiner Schulbub habe ich bei ihm auch die Kästen, die er geflickt und restauriert hat, habe ich ausgiebig dürfen testen. Und habe ihn dann jahrelang nicht mehr gesehen. Und bin natürlich dann schon mit dem Flipper-Virus so ein bisschen angesteckt gewesen. Eben, früher war es ein Spielsalon. Und ich und der Kollege, wir haben auch den Pinball-Champ, hat den Kasten geheissen. Und wir haben den Betreiber vom Spielsalon fast zum Wahnsinn getrieben, weil wir dort mit einem Franken vielleicht 2 Stunden gespielt haben. Also aus der Sicht des Spielsalon-Besitzer natürlich nicht so lukrativ, aber wir haben es genossen, es war eine gute Zeit.
Ein schöner Zufall, die Verbindung in dieser Szene, in dieser Flipperkasten-Szene. Wir haben nicht mehr 2 Stunden Zeit. Sie dürfen jetzt noch spielen vor den 11er, die Strangverkündigung. Alle, die da mitgemacht haben in der Sendung, spielen die Runde. Sie dürfen also nicht zu lange machen, aber gesetzt sind wie viele Punkte im Moment? 17.430, das gilt zu schlagen. Viel Vergnügen, Stefan Müller. Er ist Sozialpädagog, Mitarbeiter im Heim Lerchenbühl-Burgdorf, wo eben im Freizeitraum so ein Flipperkasten steht und wo man plötzlich gemerkt hat, dass das sehr positive Auswirkungen hat darauf. Wir trommeln da die Leute noch mal zusammen zu einer Schlussrunde. Wir sitzen an. Ich muss sie also von den Flipperkästen wegholen. All die Beteiligten in dieser Sendung, die Besitzer da von dem Lokal Extra Bowl, der Ivo Vasella, der das Lokal hat in Zürich Altstädte, der Rees Meister, der die Apparate flickt, und der Markus Hadorn von der Hadorn Automatik AG in Zollikofen. Was Sie zur Zukunft der Flipperautomaten sagen, das hören Sie als nächstes hier bei uns im Treffpunkt.
Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia che breve fugge via, e poi cosa rimane dentro noi, questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora. Mia. Il bene profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende, passione violenta sì, comprendimi amica mia, tu vuoi. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. Stante sopra un treno, partire su un altro, andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao, ma tu dentro di me non poi più azzurra celeste nostalgia, qualche parola affettuosa un po' poco però per noi forse no. Amore mio, grande amica mia, cara celeste nostalgia, un'ora, un giorno, una vita, che cosa vuoi che sia, resti mia. Amore mio, grande amica mia, cara celeste nostalgia, un'ora, un giorno, una vita, che cosa vuoi che sia.
Es ist der Freitagvormittag auf dem Eis mit dem Treffpunkt. Am Flipper sind wir gewesen, 2 Stunden lang im Flippermuseum Extrabol hier in Solothurn. Das ist im Industriequartier, in einem grossen Raum, wo 34 so Flipperkästen stehen und wo sich immer wieder die Leute, die richtigen Fans treffen, um da zu flippern, um auch die sozialen Kontakte zu pflegen miteinander. Ich habe jetzt die 4 Männer, die, ich sage jetzt mal, fast beruflich mit dem verbunden sind, da bei mir am Tisch, der Ivo Vasella und Pascal Bossart. Sie beide haben so ein Lokal. Der Pascal Bossart ist der Chef von da in Solothurn. Der Ivo Vasella hat in Zürich Altstetten ein Flipperkastenlokal. Und dann ist noch der Ries Meister und der Markus Hadorn. Sie sind beide von der Hadorn AG Spielautomaten. Und der Ries Meister ist vor allem der, der sie flickt, und der Markus Hadorn, der sie vertreibt. Ivo Vasella. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, haben wir immer wieder gehört. Sie haben aber uns auch erzählt, dass man über das Internet miteinander Kontakt hat, dass durch das schon die Flipper-Familie grösser geworden ist. Was denken Sie, wie wird sich das Flippern entwickeln? Gibt es eine Renaissance in den nächsten Jahren wieder?
Also ich glaube, eine Renaissance in dem Sinn gibt es nicht mehr. Man muss auch sagen, es hat mal eine Zeit gegeben, ganz kurz, von weltweit keine einzige Firma mehr Flipperkasten produziert hat. Es gibt wieder eine Firma, die Flipperkasten produziert. Aber die Faszination beim Flipper, das mechanische Spiel, das ist halt einfach etwas, wo auch eine Emulation, jeder Computer kann das nie so nachmachen. Man kann auch emulieren im Computer, dass die Kugel über den Flipper reingumpen und so runtergeht. Aber eins zu eins, so mit dem Gerät, wenn man die Hände dran hat und das alles vibriert, das ist eine Faszination, wo ein Flipper einzigartig macht, wo auch immer bleiben wird. Aber eine Renaissance, dass das wieder kommt, das finde ich jetzt doch ein bisschen einen kühnen Gedanken. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran.
Ein bisschen hochgegriffen in dem Fall aus Sicht von Ivo Vasella, wie gesagt, der Markus Hadorn, der die vertreibt und auch an den Restaurant ausmietet. Gibt es nicht mehr in 20 Jahren die Flipperkästen?
Also ich muss da das Gleiche erzählen wie der Ivo. Also von unserer Seite her habe ich auch das Gefühl, es ist eher absteigend. Und der Computer, sprich auch Videospiel, hat der Flipper im Gastgewerbe vertrieben.
Und da ist der Ries Meister mit einer ganz dezidierten Meinung, was das Videospiel und das soziale Gefüge anbetrifft bei den Flipperkästen. Sie plädieren sehr dafür, dass das eine Kultur ist, die weiter gepflegt werden soll. Ries Meister, wie fördern Sie es? Fördern?
Also bei den privaten daheim stellen wir eindeutig fest, dass die Tendenz zu den Flipperkästen zurückgeht und weg von den Videospielen. Weil beim Flipperkasten findet unter der Spielerkommunikation statt. Und das ist bei den Videospielen doch häufig weniger der Fall.
Pascal Bossart, als Besitzer da von dem schönen Lokal mit den vielen Kästen und den blinkenden Lichtern, wenn einer von Ihren Söhnen das einmal nicht übernimmt, die Kästen, was machen Sie damit?
Das ist eine gute Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich werde sie sicher nie, gar nie, werde ich die Kästen weggeben. Weil meine feste Überzeugung ist, alles, was man macht, muss man mit Herzblut machen und man muss es Vollgas machen, sei das im Job, sei das in der Freizeit. Und ich habe das Gefühl, solange das Herzblut hier innen ist, wird das Lokal auch funktionieren. Es ist eine kleine Gemeinschaft, aber es ist eine Gemeinschaft, wo man sich zusammen findet. Und was dann meine Kinder mit diesen Apparaten machen, kann ich nicht sagen. Eins weiss ich, habe für jedes von meinen Kindern mindestens zwei Kästen von ihrem Jahrgang, von ihrem Geburtsjahrgang. Und die sind bestimmt, das sind eigentlich nicht meine Geräte, die sind schon überschrieben, die gehören ihnen.
Also da ist die nächste Generation, die anwächst, was die Flipper-Begeisterung anbetrifft. Und vorläufig sind sie noch da, sind all die Kästen noch da. Und ein Kasten, der ist besonders viel benutzt worden heute Morgen. Das ist der, wo mir unser Turnier gespielt hat. Unsere Schiedsrichterin Lucia Stettler, sie hat ganz genau Buch geführt. Jetzt kommen wir zur Rangverkündigung. Da-da-da-da, Lucia, wer hat gewonnen?
Ja, es hat von der ersten zur zweiten Stunde doch noch einen radikalen Wechsel gegeben. Latina, du bist nicht mehr auf dem ersten Platz. Man merkt, die Stammkunden, die haben oben ausgeschwungen. Und man merkt, dass eine Übung macht offenbar auch beim Flippern den Meister. Ich muss den Meister sagen, die Frauen sind wieder aus den ersten drei Rängen rausgekippt. Also auf dem ersten Platz ist der Martin Glutz. Er hat 17.430 Punkte erreicht. Auf dem zweiten Rang der Markus Friedli, ohne Stammkund, mit 14.690 Punkten. Und auf dem dritten Rang der Sozialpädagoge Stefan Müller mit 13.310. Alle drei überkommen CD-Bestseller auf dem Plattenteller von 68 bis 72. Ich muss noch etwas anmerken, der Pascal Bossard ist letzt worden. Er hat gesagt, ich darf das hier ausdrücklich sagen. Er hat nur gerade 1200 Punkte erreicht. Und er sagt, das sei etwas ganz Spezielles, weil im Büro sind er immer der, der gewinnt.
Das kann ja jeder sagen. Danke vielmals, Pascal Bossard, und auch an Barbara, dass wir dürfen da sein, zu Gast in dem Extra Ball, in dem Flipper-Museum. Vielleicht gelustet sind Sie auch wieder einmal zu flippern, dann schauen Sie doch bei uns auf der Internetseite drs1.ch. Wir haben beim heutigen Treffpunkt einen Link. Da finden Sie erstens einmal die Angaben zu diesen beiden Lokalen, aber auch so einen Haufen Angaben über das Flippern. Und übrigens, es gibt auch eine DVD, wo die Flipper-Szene Schweiz ein bisschen darstellt. Auch dort gibt es mehr Informationen auf unserer Internetseite drs1.ch. Jetzt ist ausgeflippert, das war der Treffpunkt am Mikrofon Ladina Spiess.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.